Ich lese den heutigen Predigtext aus der Lutherbibel 2017, und zwar aus Hebräer 4, die Verse 1 bis 11. Die verheißene Gottesruhe. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort, das sie hörten, half jenen nichts, weil sie nicht im Glauben vereint waren mit denen, die es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat in Psalm 95, Vers 11. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt gemacht, denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen, vom siebenten Tag in 1. Mose 2, 2. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum in Psalm 95, Vers 11, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht hineingekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt in Psalm 95, Verse 7 bis 8, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach nicht von einem anderen Tag die Rede. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Amen.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und euch die Predigt zu halten. Wir haben ja den Text gerade schon gehört, Hebräer 4, 1 bis 11. Vor eineinhalb Wochen saß ich auf dem Sofa, habe so in Richtung Bücherregale geschaut und mir überlegt, welche Dinge würde ich mitnehmen, wenn ich fliehen müsste. Vielleicht nicht nur einen Rucksack, sondern wenn ich ein Auto packen könnte und auf die Flucht müsste, was würde ich mitnehmen? Und das, was ich festgestellt habe, ist, dass es gut tut, mal gedanklich so zu, ich sag mal, entschlacken. Also sich wirklich zu überlegen, was ist jetzt wichtig? Ist es wichtig, die zweisprachige Ausgabe Mittelhochdeutsch-Deutsch vom Nibelungenlied mitzunehmen? Ist es wichtiger, den Fernseher einzupacken? Was ist mit dem Ordner, wo Sachen vom Studium drin sind? Was ist mit den Ordnern, wo wichtige Zeugnisse oder wo wichtige Unterlagen drin sind? Aber mir geht es heute in erster Linie gar nicht darum, darüber zu reden, dass es gut tut, sich mal zu überlegen, was ist jetzt eigentlich, welche Sachen würde ich mitnehmen, sondern darum, dass wir in Zeiten, in solchen Zeiten der Unruhe, die wir haben, gerade wieder in dieser Welt mit Krieg und Nöten und Ängsten, unseren Blick richten auf die letztendliche Ruhe, die es bei Gott gibt. Und darauf, dass wir auch jetzt schon Ruhe finden können. Und wir wollen den Text durchgehen. Und ich habe drei Punkte herausgegriffen. Der eine Punkt, der erste Punkt, es ist Gottes Ruhe. Der zweite Punkt, der kommt, ist die Exodus-Generation und wir. Und der dritte Punkt ist die Aufforderung, die bleibt. Zum ersten Punkt. Die Ruhe, von der wir gleich nochmal lesen werden und hören, ist Gottes Ruhe. Was meine ich damit? Sie ist keine lapidare Ruhe, sondern sie ist seine Ruhe. Sie ist Gottes Ruhe. Wenn wir auf der Kinderfreizeit drüben im Haus als Kids, vor ist schon ein paar Jahre her, von den Mitarbeitern in die Nachtruhe geschickt wurden, dann hat uns das als Kindern nicht so gefallen. Aber den Mitarbeitern schon, weil die konnten dann mal durchschnaufen, das war für die wohltun und sagen, puh, endlich alle Rabauken in den Betten, jetzt können wir mal den entspannten Abend ausklingen lassen. Oder wenn man sich nach einem arbeitsreichen Leben in den Ruhestand begibt, dann ist das auch wohltuend und schön. Aber das ist noch nichts im Vergleich zu der Ruhe Gottes, zu der Ruhe, die es bei Gott gibt. Und ein drittes Beispiel für die Ruhe, die wir jetzt schon oder die uns zur Verfügung steht. Wir waren letztens einen Urlaubstag in der Therme. Es ist einfach schön, sich mal da zu entspannen und sich in warmes Wasser zu legen. Ist doch faszinierend. Wir können uns nachts schlafen legen, wir können versuchen, zur Ruhe zu kommen, wir können die Rabauken ins Bett schicken, aber eine letztendliche Ruhe für unser Leben finden wir nur bei Gott. Menschen versuchen das immer wieder, die überall zu finden, nur nicht bei Gott. Aber gerade in solchen Zeiten, wie wir sie doch wieder haben oder gerade haben, mit Krieg und Nöten, ist es doch offensichtlich, dass wir als Menschen nichts in der Hand haben, um von uns aus selber voll und ganz zur Ruhe zu kommen. Was bringt mir das schönste Haus mit den meisten Büchern, wenn die Bombe einschlägt? Was bringt mir ein volles Bankkonto und ein schönes Auto, wenn ich zu irgendeinem ungewissen Zeitpunkt aus der Welt gehen muss? Der Prediger im Alten Testament würde sagen, es ist alles vergänglich. Nichtigkeit über Nichtigkeit, alles ist nichtig. Und ein schönes Haus, viele Bücher, viel Geld und eine intakte Familie, die sind toll und dafür dürfen wir Gott danken. Aber es bringt uns letztendlich keine innerliche, seelische Ruhe, keinen Frieden für unser Leben. Lesen wir nochmal Vers 3b bis 5 und Vers 9 bis 10. Nun sind Gottes Werke zwar schon seit Vollendung der Schöpfung fertig, denn wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, steht geschrieben, am siebenten Tag nach Vollendung seiner Werke ruhte Gott. Doch an der vorhin genannten Stelle sagte Gott, sie werden niemals in meine Ruhe eingehen. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. So viel über die Ruhe. Also es gibt hier scheinbar zwei Ruhen. Eine, die schon lang besteht, Vers 3 bis 5, seit der Schöpfung, und eine, Vers 9 bis 10, die noch vor uns liegt. Gott erschafft die Welt in sieben Tagen, die Geschichte kennen wir, und nach jedem Tag heißt es, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Außer am letzten Tag, an dem siebten Tag, an dem Gott ruht, steht dieser Abschlusssatz nicht. Das heißt, die Aktivität, dass Gott ruht, die geht weiter. Man könnte auch sagen, der Sabbat hat eine ewige offene Komponente. Aber diese Ruhe Gottes, und das ist vielleicht auch mal wichtig, sich vor Augen zu führen, die bedeutet nicht komplette Tatenlosigkeit. Also Gott hat die Welt nicht geschaffen und dann gesagt, jetzt ist alles fertig, jetzt ziehe ich mich zurück, wie der Deismus das glaubt, zu sagen, er hat die Welt sich selbst überlassen und wirkt nicht weiter, sondern schaut, was passiert. So ist es nicht. Gott wirkt weiter in dieser Welt, aber er ruht auch weiter. Und wenn die Ruhe, die letztendliche Ruhe, wenn die Gottesruhe ist und Gott der Erschaffer und der Chef über diese Ruhe ist, dann kann er sie auch verteilen, wie und wem er will. Und das tut er. Und das ist die Ruhe in Vers 9 und 10. Gott gibt den Menschen Anteil an seiner Ruhe. Und damit sind wir bei einem zweiten Punkt, nämlich die Exodus-Generation und wir. Was ist mit denen? Wir haben alles gemeinsam. Vers 2 bis 3 und 6 bis 8. Denn die gute Botschaft oder die Rettungsbotschaft wurde uns genauso verkündigt wie jenen damals in der Wüste. Aber es nützte ihnen nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Denn nur wir, die zum Glauben gefunden haben, werden in Gottes Ruhe hineinkommen. In die Ruhe, auf die sich Gott bezog, als er sagte, so schwor ich in meinem Zorn, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Es bleibt also dabei, dass einige in die Ruhe hineinkommen werden, obwohl die, denen die gute Botschaft, die Rettungsbotschaft damals gesagt wurde, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben. Gott hat nun für eine neue Gelegenheit gesorgt, ein neues Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David gesagt hat, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Denn wenn Josua das Volk schon in die eigentliche Ruhe hineingeführt hätte, würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. Gott hat also beschlossen, seine Ruhe nicht an sich zu reißen und sie mit niemandem zu teilen, sondern er lässt den Menschen Anteil haben. Und jetzt ist die Frage, was macht der Mensch damit? Da gibt es, ich nenne das mal verschiedene Stationen, die wir in der Bibel finden, die mit Ruhe zu tun haben. Da gibt es das Sabbatgebot aus den 10 Geboten. Dann gibt es das Sabbatjahr, bei dem das Feld brach liegen soll. Dann gibt es das sogenannte Jubeljahr oder Halljahr, bei dem alle 50 Jahre, also 7 mal 7, alle Sklaven freigelassen werden sollen und aller Besitz an den ursprünglichen Eigentümer zurückgeht. Dann gibt es das Land Kanaan, das verheißene Land, was auch ein Sinnbild für Ruhe darstellt. Gott sagt, ihr werdet über den Jordan ziehen und ich werde euch in das Erbe geben. Und dann steht da in Deuteronomium 12, Vers 10, und Gott wird euch Ruhe verschaffen vor all euren Feinden ringsherum und ihr sollt sicher wohnen. Und dann gibt es als 5. Punkt diese Ruhe, von der hier der Hebräerbrief sagt oder spricht, nämlich die eigentliche, die besondere, eine besondere Ruhe. Ich will jetzt nicht zu allen was sagen, aber kurz zum Sabbatgebot, weil mich das auch in letzter Zeit immer wieder beschäftigt, weil ich oftmals von der Richtung komme, zu fragen, ja, was darf ich denn jetzt am Sonntag tun? Also ich habe schon lange oder vor einiger Zeit für mich festgelegt, ich werde sonntags nichts für mein Studium machen. Aber darf ich sonntags, wenn ich dann entspannt ins Bücherregal gucke, darf ich dann theologische Literatur nehmen und lesen, wenn ich ja nichts für mein Studium machen will? Darf ich die Wohnung aufräumen, einfach weil das mir gut tut, weil ich daran Spaß habe? Jesus hat einerseits gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Und andererseits, wenn wir den Sabbat jetzt mal in diesem Großen und Ganzen von der Ruhe Gottes sehen, dann geht es gar nicht darum zu fragen, was darf ich und was darf ich nicht, sondern dann ist es Gnade, einen Tag in der Woche nichts tun zu müssen. Wenn wir das bewusst tun, also nichts tun, dann stellen wir uns in Gottes Ruhe hinein. Dann springen wir auf den Zug auf, wo drauf steht Gottes Ruhe. Und damit nehmen wir dann Anteil an Gottes Ruhe und gleichzeitig bekennen wir: Gott, du bist souverän. Und ich lege heute meine Arbeit nieder und vertraue darauf, dass du mein Leben trotzdem gelingen lässt. Auch wenn ich viel mehr zu tun habe, als ich Zeit habe in diesen 7 Tagen in der Woche, vertraue ich darauf, dass du mein Leben gelingen lässt. Es ist ein Bekenntnis. Nicht ich habe mein Leben in der Hand, sondern Gott. Es ist Gnade und Bekenntnis zugleich. So viel zum Sabbatgebot. Jetzt wollen wir uns nochmal die Verse 2 bis 3 und 6 bis 8genauer anschauen. Vers 2. Die gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie jenen damals in der Wüste, aber ihnen nützte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Ja, welche Rettungsbotschaft, welche gute Botschaft haben die Israeliten denn in der Wüste gehört? Sie haben gehört, dass Gott zu ihnen gesagt hat: Schaut, ich habe euch aus Ägypten befreit, ich habe euch auf Adlerflügeln getragen, ich habe euch meinen Bund gegeben, dass ihr ihn haltet, und ihr seid mein auserwähltes Eigentum, mein Volk, ein Königsvolk von Priestern, eine heilige Nation. Aber die Israeliten, die haben sich geweigert, auf ihn zu hören. Sie haben nur rumgemurrt, sie haben ihn beleidigt, haben den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, direkt mit einem goldenen Kalb, quasi gebrochen. Und irgendwann sagt Gott: Jetzt reicht's. Diese Exodus-Generation, die das alles erlebt hat, was Gott Großartiges in ihrem Leben getan hat, die kommt nicht ins Land. Das Volk kommt erst ins Land, wenn der letzte von denen gestorben ist in der Wüste. Und so mussten sie 40 Jahre in der Wüste umherlaufen und warten. Und das meint der Hebräerbrief, wenn er schreibt: Die gute Botschaft, Gottes Wort wird verkündigt und auch gehört von den Israeliten, aber nicht geglaubt. Sie halten sich nicht dran. Und das ist der Hinderungsgrund, warum sie nicht in die letztendliche Ruhe finden. Aber weil die Exodus-Generation wegen ihres Unglaubens nicht in die Ruhe gekommen ist, und das ist die Argumentation von dem Hebräerbrief, besteht weiterhin die Möglichkeit, in diese Ruhe hineinzukommen. Und wir sollen darauf achten, sie zu erlangen. Wie geschieht das? Vers 3. Denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden in Gottes Ruhe hineinkommen, in die Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte: So schwor ich in meinem Zorn, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Gottes Wort wird verkündigt. Die Rettungsbotschaft, dass Jesus der Weg in den Himmel ist, in die Ruhe, und dass man bei ihm Ruhe finden kann für die Seelen. Jesus ruft, Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Bei mir könnt ihr eure Sünden abladen. Und diese Botschaft ist gleichzeitig und besonders im Hebräerbrief immer auch mit der Warnung verbunden. Diese bekannten Verse, die nach unserem Text kommen, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vers 13, vor Gott ist nichts verborgen, alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Also die Beurteilung, die am Ende auf dies ankommt, ist: Hast du lebendigen Glauben vorzuweisen? Hast du den Heiligen Geist? Bist du ein wiedergeborener Mensch oder bist du es nicht? Das heißt nicht, mit Glauben ist nicht gemeint, ja, ich glaube an irgendwas. Der Teufel glaubt auch, dass Gott Gott ist. Aber sein Vertrauen auf Jesus zu werfen und zu glauben, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, und sein Leben darauf zu bauen, das ist der Glaube, der hier gemeint ist. Und nur wenn zu dem Hören der Rettungsbotschaft Glauben hinzukommt, kommen wir letztendlich zur Ruhe. Und das sagt auch Vers 6 bis 8. Es bleibt also dabei, dass einige in die Ruhe hineinkommen werden, obwohl die, denen die gute Botschaft damals gesagt wurde, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben. Gott hat nun für eine neue Gelegenheit gesorgt, ein neues Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David gesagt hat: Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Denn wenn Josua das Volk schon in die eigentliche Ruhe hineingeführt hätte, würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. Diese Ruhe ist schon jetzt erfahrbar. Schon jetzt erfahrbar, aber eines Tages erst vollendet. Wir können jetzt schon erleben, dass wir Frieden mit Gott haben, wenn wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Aber dieser Frieden, diese Freude, die das mit sich bringt, die sind auf dieser Erde bis zum Schluss angefochten. Vielleicht hilft uns das Bild von Hurricanes. Wenn man den im Satellitenbild anschaut, wo dieser weiße Strudel ist, und in der Mitte, sieht man jetzt hier leider nicht so gut, in der Mitte ist ein Loch und da ist vollkommene Windstille. Christen befinden sich mit dem Frieden, mit der Ruhe, die sie haben, in dieser Mitte des Hurrikans. Da ist es windstill. Wenn wir nach links oder nach rechts schauen, da fliegen Bäume, Autos und Häuser durch die Luft. Auch alle Menschen sind panisch, haben Angst. Aber das ist unsere Stellung. Christen sind berufen, im Auge des Sturms zu stehen und andere Menschen mit reinzunehmen. Aber es wird auf dieser Erde immer Hurrikans geben. Und erst im Himmel, und das ist die letztendliche Ruhe, werden die Dinger abgeschafft. Dort gibt es keine durch die Luft fliegenden Bäume, Häuser, Autos, sondern absolute Windstille. Es gibt keine biblische Aufforderung, die heißt, das macht's euch gemütlich, macht's euch kuschelig, richtet euch schön ein, igelt euch ein in euren Luxus, sondern geht raus, dient den Menschen. Wir hatten es gestern davon, dass ein Börsensprecher die Tage, ich glaube vorgestern in den Nachrichten, gesagt hat, weil der Euro so an Wert verloren hat. Am Ende dann, nachdem er die Nachrichten vorgetragen hatte: Ich sag Ihnen jetzt, was Sie am besten mit Ihrem Geld in diesen Zeiten tun sollen. Und dann wurde unten das Spendenkonto eingeblendet und er hat gesagt: Spendet es an die Flüchtlinge. Ein Tornado ist nicht kuschelig. Und ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen, weil ich in einer Welt, in einem Deutschland groß geworden bin, in den letzten 25 Jahren, in dem Luxus herrschte und herrscht. Aber wir müssen uns auch angesichts der Kriege und der Not in dieser Welt keine Sorgen machen, weil Jesus gesagt hat: In dieser Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ruhe für die Seele findet man nur bei dem, der sie geschaffen hat. Gottes Ruhe. Und wenn die Zweifel kommen, sollen wir sie auf Gott werfen. Wenn die Sorgen kommen, sollen wir sie ans Kreuz niederlegen. Und wenn Angst, Verzweiflung, Depression und Not in unser Leben hereinbricht, sollen wir zum Schöpfer rennen. Bei ihm gibt's Ruhe. Also die Israeliten sind nicht in die letztendliche Ruhe eingekehrt. Die Generation der Kinder ist zwar in das Land gekommen, aber nicht in die letztendliche Ruhe. Und deswegen schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs in Vers 8, denn wenn Josua das Volk schon in die eigentliche Ruhe hineingeführt hätte, würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. Dass Josua die Israeliten ins Land geführt hat, ist ein Vorschatten auf die Führung von Jesus, die in den Himmel führt. Übrigens heißt ja auch der Name Josua auf Griechisch Jesus. Also die letztendliche Verheißung besteht noch weiter. Vers 9 und 10 habe ich jetzt nicht abgedruckt, lese ich euch vor. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. Die letztendliche Ruhe, die es gibt, ist es, diese Welt hinter sich zu lassen und einzutreten in die himmlische Welt, in der es kein Leid, keine Tränen, kein Tod mehr gibt. Und um diese wunderbare Ruhe zu gelangen, muss man ein paar Dinge beachten und tun. Und dann sind wir bei Punkt 3. Die Aufforderung, die bleibt. Vers 1, 7 und 11. Weil nun die Zusage, in Gottes Ruhe hineinzukommen, immer noch gilt, müssen wir ernsthaft darum besorgt sein, dass keiner von uns zurückbleibt und das Ziel nicht erreicht. Gott hat nun für eine neue Gelegenheit gesorgt, ein neues Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David gesagt hat, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall zu kommen. Freunde von uns haben einen Hund. Und wir kommen öfters mal in den Genuss, mit Mara, heißt sie, Gassi zu gehen. Sie ist ein Australian Shepherd. Ich kenne mich gar nicht so mit Hunden aus. Ich weiß nur jetzt inzwischen, dass der ganz viel Auslauf braucht. Und Mara liebt es über alles, wenn man ihr den Ball wirft. Sie könnte rennen und rennen und rennen und rennen. Also sie würde so lange den Ball hinterher rennen, bis sie also wirklich körperlich kollabiert. Und man muss dann irgendwann sagen, jetzt ist Schluss mit dem Spaß und den Ball wegpacken. Und so wie Mara unermüdlich diesem Ball hinterher rennt, so sollen auch wir darauf achten, unermüdlich der Ruhe nachzujagen, die es gibt bei Gott, dass wir sie auch ergreifen, voll Speed, mit klarem Fokus, den Siegespreis hinterher. Es kann bei Mara nicht sein, dass der Ball geworfen wird und sie sitzen bleibt und nichts tut und gelangweilt ist. Die Israeliten in der Wüste, die Exodus-Generation, die sind sitzen geblieben, als der Ball geworfen wurde. Und wir sollen aber ernsthaft darum besorgt sein, Vers 1, dass keiner von uns zurückbleibt. Wir wollen, Vers 11, alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Und deswegen die Frage auch heute Morgen, die sich jeder von uns stellen kann. Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich auf der Hauptstraße Richtung Gott? Oder bin ich irgendwann falsch abgebogen und finde mich auf einem Feldweg wieder und weiß, hier bin ich eigentlich nicht richtig? Dann gibt es ein Heute, und heute ist ja das Stichwort in unserem Text. Dann gibt es heute die Gelegenheit, den Ball hinterher zu jagen, auf den richtigen Weg zurückzukehren. Und dann können wir 100% sicher sein, die letztendliche Ruhe zu erlangen. Wer weiß, dass er, wie die Mara diesem Ball hinterherjagt, Gottes Willen nachjagt. Wer Frieden mit Gott hat und seinem Wort glaubt, der wird eines Tages von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott ruht. Das sind doch wunderbare Aussichten, gerade in dieser Welt, in der es drunter und drüber geht. Und auch Aussichten, die jetzt schon Ruhe geben. Das ist unser herrlicher Gott und sein wunderbarer Plan. Amen.